Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der man so viel Zugang zur Information, zur Geschichte haben kann, wenn man will. Wir könnten so viel wissen. Wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen, alles zu erforschen. Wir haben zwar die Möglichkeiten dazu, viel nachzuschlagen, nicht nur in Büchern, sondern auch im Internet. Wir können Meinungsumfragen starten über, wer die Leute denken, wer Jesus sei. Ich möchte darüber predigen, über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, die Begegnung, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Und diese Jünger, die werden gefragt, als würde Jesus ja eine Meinungsumfrage starten, so wie man oft auch in Evangelisationen vorgegangen ist. Man hat die Leute befragt, was meint ihr zu? Was ist der Sinn des Lebens? Was fehlt deinem Leben? Was kann man besser machen in der Kirche, damit du kommst? Und dann werden verschiedene Uhrzeiten angegeben, wann sollte der Gottesdienst sein? Und wie lange sollte der dauern? Und ja, wollt ihr in Sesseln sitzen, auf dem Boden? Ich weiß noch, zu der Jugendzeitkreis, als ich zum Glauben kam, 1972, da war der Jugendkreis hier im Keller von dem Pfarrhaus und wir haben auf Matratzen, auf alten, altgedienten Matratzen gesessen, am Boden. Das war so richtig in damals. Heute braucht man eine Aufstehhilfe, wenn wir uns da hinlegen würden. Aber wie soll Gottesdienst sein? Kurz, lang, mehr Musik, weniger Musik, längere Predigten, gar keine Predigt. Ich glaube, haben wir den Text, den Predigttext, Lukas 9, kann es sein? Nee, das ist er nicht. Vielleicht kann man den noch gleich einwerfen. Was sehen wir in Jesus? Wer ist Jesus für uns? Wenn Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute, wer des Menschen Sohn sei? Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ihr kennt den Text. Ich lese ihn aber auch vor. Dann suche ich den. Das ist der Vorteil dieser Technologie. Dann kann man in nur dann etwas rausfinden und sofort ist die Schrift verfügbar in allen möglichen. Ich habe jetzt die spanische Version, aber wir werden das mal schnell übersetzen. Es hat auch, glaube ich, an der Technik gelegen, dass wir nicht richtig miteinander kommunizieren konnten. Wir haben angerufen, immer der AB drauf. Dann haben sie zurückgerufen und da waren wir nicht da oder wir haben auf stumm gestellt, weil wir versammelt waren oder einfach nicht. Dann haben wir E-Mails geschickt und die sind wieder zurückgekommen. Wir haben welche erwartet und die kamen nicht, weil die auch irgendwie, also die Technik ist manchmal eine Hilfe. Gut, das ist dann eure gewohnte Bibel. Da kann man, ich habe einmal ein Video gesehen, da hat ein Kind ein modernes iPad mit diesem Touchpad und der hat dann die Bibel oder das Buch genommen und hat so gemacht und das ging nicht. Hat in die Ecke geworfen und gesagt, kaputt. Ja, so, das ist eine Bibel. Und da heißt es in Vers 18 bis 20. Und es geschah, als Jesus einmal für sich alleine betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Und sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er, also Jesus, zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes, für den Erlöser, Erretter, für den Messias Gottes, der für uns sterben wird. Das ist ein ganzes Glaubensbekenntnis. Was Petrus nun hier sagt, Daraufhin folgt, und auch das ist auch wichtig, dass wir das auch mit bedenken, dass Jesus sagt, das hast du nicht aus dir selbst. Das wächst nicht aus deinem Forschen. Du hast gar nicht mal nach mir gesucht, sondern ich habe dich gerufen. Das müssen wir alles mitbedenken, dass Petrus zu dieser Erkenntnis gekommen ist, das ist nicht auf seinen Mist, auf sein Studium gewachsen. Was tut Jesus hier? Er fragt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, es gab ein Lied, man sagt, er war ein Gammler. Meinungen. Wie viele Meinungen gibt es heute noch über Jesus? Manche, die sogar an Jesus Existenz, physische, biologische Existenz zweifeln. Oder die, die nicht dran zweifeln, aber dennoch sich ein eigenes Bild machen, wer Jesus war. Sie reden immer in der Vergangenheit, weil Jesus für sie damals gestorben ist und für heute, für uns in der heutigen Zeit irrelevant ist. Wozu macht man eigentlich Meinungsumfragen? Wir könnten denken, Jesus macht jetzt eine Werbekampagne, er startet eine Wahlpropaganda und er will jetzt wissen, wo ist die Marktlücke? Was muss ich sagen, damit die Leute mir nachfolgen? Das ist diese Meinungsumfragen, die wir manchmal in Gemeinden machen. Was muss sich an der Gemeinde ändern, damit ihr wiederkommt? Und von jeher hat Gott nicht gefragt, wo muss ich mich ändern, also Gott, damit ihr wieder zu mir kommt. Gott hat immer wieder gesagt, ihr müsst euch ändern, euer Herz muss verändert werden. Ihr braucht eine Veränderung, nicht ich, denn das ist eines der Eigenheiten Gottes. Er ist derselbe seit jeher, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn es etwas Zuverlässiges gibt, was immer derselbe und der gleiche ist, ist Gott. Auf ihn können wir uns verlassen. Und was sehen wir heute in Jesus? Würden wir Jesus in der Art und Weise nachfolgen wie die Jünger damals? Natürlich würden wir in der gleichen Weise antworten wie der reiche Jüngling oder wie die vier Leute, die zu Jesus kommen und ich will dir nachfolgen, aber heute nicht, morgen. Oder nee, morgen passt es mir auch nicht. Also im nächsten Jahr vielleicht. Und der eine, der will heiraten und der andere will erstmal seine Eltern beerdigen oder seinen Vater beerdigen und der andere, der hat noch ein Geschäft. Jesus, du musst verstehen, das ist die Chance meines Lebens. Jetzt dieses Geschäft, diese Arbeitsstelle, diese Investition. Jesus, Gott, du musst verstehen, dass es sehr wichtig ist für mich. Und Jesus zwingt keinen dieser Menschen, die Jünger Jesu werden wollten, ihm nachzufolgen. Die Nachfolge Jesu ist immer eine Einladung. Gott lädt dich und uns und mich ein, ihm nachzufolgen. Und die Frage ist, wie weit wir abwägen, was wichtiger ist, welche Priorität. Deswegen, was sehen wir in Jesus? Wer ist Jesus? Die Frage, die kann nur Gott selber, Jesus selbst, antworten. Meinungen, die sind veränderbar. Wie oft ändern wir uns unsere Meinung? Wie oft werden Versprechen, die ewig halten sollten oder bis zum Tod, bis dass der Tod euch scheidet, wie oft werden diese Entscheidungen rückgängig gemacht? Wie oft ändern wir unsere Prinzipien? Ich weiß nicht, ob ihr die Marx Brothers kennt. Das war so in den 50ern eine berühmte Brüder-Filmserie, die haben einige Filme aufgebaut, das waren sehr komische Sachen. Und dieser Groucho Marx, der hat gesagt, das sind meine Prinzipien, davon gehe ich nicht ab. Aber wenn sie dir nicht gefallen, ich habe auch andere. Wie oft ist es so, dass wir uns anpassen und auch die Nachfolge Jesu von den Umständen, von unseren Prinzipien abhängig machen. Und deswegen frage ich mich, ob Denn das sagen einige auch, ne? Wenn ich zu Jesu Zeiten, wenn ich ihn gesehen hätte, wenn ich ihm begegnet wäre, wenn ich ihn gehört hätte, wenn ich meine Hände mit meinen Händen ihn betastet haben könnte und meine Augen und meine Ohren Zeugen seiner Reden und seiner Handlung gewesen wären, dann könnte ich Jesu Nachfolger sein. Was denken wir, wer wir sind? Wie viele Zehntausende sind Jesus begegnet, haben ihn gehört mit ihren Ohren, mit ihren Augen gesehen und betastet? Wie viele haben es getan und sind dennoch, haben ihm den Rücken gekehrt? Nein, die Frage ist, ob wir Jesus nachfolgen würden. Ich denke, wir würden immer wieder irgendwelche Bedenken oder Konditionen stellen, damit wir unsere Nachfolge davon abhängig machen, was uns wichtig wäre. Es gab Menschen, die Jesus begegnet sind und dennoch hat sich nichts an ihrem Leben verändert. Die Meinungen dieser Menschen, die waren auch sehr gut. Zum Beispiel der reiche junge Mann in Lukas 18, der zu Jesus kommt und ihn die Frage der Fragen stellt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun? Und wir sind ja geneigt, heutzutage auch das immer wieder zu sagen. Was muss ich tun? Ich muss es mir erwerben, ich muss es verdienen. Ich will einen Anspruch haben darauf und ich will auch eine Quittung haben, dass ich da was für getan habe. Das ist die Meinung vieler Menschen. Wie komme ich in den Himmel? Was muss ich tun? Das ist letztlich die Frage, die dieser junge Mann stellt. Der reiche Jüngling zu Jesus kommt. Was muss ich tun? Vielleicht fehlt noch das Wort noch. Was muss ich noch tun? Ich habe doch schon so viel getan. Und wir kennen diese Geschichte und wir wissen, dass dieser junge Mann, der reiche Jüngling, ja traurig Jesus den Rücken kehrt, weggeht. Und dann heißt es in diesem Nebensatz, denn er war sehr reich. Er war nicht nur reich, sondern er war sehr reich. Und er hat Folgendes gemacht: Das ist das, was Jesus mir bietet, ewiges Leben. Und das ist mein Reichtum und sein Reichtum wog mehr. Wovon machen wir unsere Entscheidungen bezüglich des Glaubens und der Nachfolge Jesu abhängig? Was wiegt mehr in unserem Leben? Also der junge Mann ging wieder aus der Begegnung mit Jesus, so wie er gekommen war. Es war keine unbeantwortete Frage, denn Jesus hat die Frage beantwortet. Folge mir nach. Viele bleiben hängen bei dem Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Das ist nicht die Antwort auf seine Frage. Folge mir nach. Und wenn der Reichtum oder die Armut oder deine Bedingungen, die du Jesus stellst, Hinderung sind, um Jesus nachzufolgen, dann bist du einer von den vielen, die zu Jesus kamen und sagen, ich folge dir nach, aber wann ich will, wenn es mir nicht wehtut und wenn es nichts kostet, wenn ich was dafür bekomme oder wenn es nicht zu sehr zu schwer ist oder wenn ich andere Dinge nebenher auch noch machen kann. Nikodemus kam mit einer anderen Meinung. Also der reiche Jüngling kam zu Jesus mit der Meinung, guter Meister. Nikodemus kommt nicht mit einer Meinung, sondern mit einem Wissen. Er kommt zu Jesus und sagt: Jesus, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Ein Lehrer. Denn niemand kann die Dinge tun und die Worte fassen und formulieren, die du formulierst, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist mehr als eine Meinung. Und Jesus antwortet auf eine Frage, die er wahrscheinlich in sich trägt, aber gar nicht gestellt hat oder sich traut zu stellen. Eine ähnliche Frage wie der reiche Jüngling: Wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt dieses berühmte Wort: Dann es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, so wirst du nicht. Du musst neu geboren werden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir wissen so viel über Jesus. Wir können Geschichtsbücher wälzen, die Bibel, sogar die Bibel spricht über Jesus. Aber das ist ein altes Buch, das habe ich vor 2 Wochen war das in einem Gespräch. Da sagt einer, die Bibel, da haben sich 4 Leute da zusammengetan und haben was erfunden, damit wir irgendwie unterdrückt werden und moralisch bedrängt werden. Und das ist eine Geschäftmacherei der Kirche. Da habe ich ihn erstmal gestoppt. Hör mal auf. Und er behauptet, Reporter zu sein. Da sage ich, recherchiere mal richtig. Forsche mal nach in den Nachschlagewerken, in den wirklichen, nicht in sehr interessant oder Kuo oder diese Zeitschriften, die so pseudowissenschaftliche Entdeckungen machen. Und da hat jeder wieder irgendein Evangelium von den Judas gefunden oder und so weiter, apokryphischen oder irgendwelche mystischen Sachen. Wir haben so voreingestellte Meinungen über den Glauben, über Jesus, über die Bibel und wir dringen nicht durch. Wir bleiben immer an der Oberfläche, weil wir wissen, dass wenn das tatsächlich stimmt, was Jesus von sich behauptet zu sein, dann können wir nicht eine Meinung haben, ja, Jesus war ein guter Meister. Für wen? Auf jeden Fall für den reichen Jüngling war er kein guter Meister. Und wenn er ein guter Meister war, ein guter Lehrer, dann war der reiche Jüngling ein miserabler Schüler. Ein Schüler, der die Klassen schwänzt. Denn er ist gegangen, der hat sich nicht unter die Lehre Jesu gestellt. Und ich will das immer wieder analog sehen. Wir sollten uns immer wieder vergleichen, wenn ich sage, dieser reiche Jüngling, der ging weg, dem waren die Bedingungen Jesu zu hart, das war alles zu schwer, er war ein guter Meister, Jesus ist ein super Lehrer. Aber ein Lehrer hat Schüler und die Schüler, die kommen in den Unterricht und die Schüler bekommen Bücher zum Lesen, zum Studieren, Hausarbeiten, Klausuren. Stellen wir uns unter die Klasse, unter den Lehramt Jesu? Sind wir unter seiner Belehrung? Tun wir das oder tun wir das nicht? Wenn wir das tun, dann sind wir Nachfolger Jesu. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie der reiche Jüngling, der ihnen den Rücken kehrt und nur dem Wort nach Nachfolger Jesu sind. Die Frau am Jakobsbrunnen, noch eine Begegnung. Menschen, die erstmal keine Veränderung bewirken in ihrem Leben oder erwirken. Die Frau ändert ihre Meinung andauernd. Zunächst sagt sie fast despektiv und mit Verachtung, du bist ein Jude, was fällt dir ein, mit mir zu reden? Ich bin eine samaritische Frau. In dieser Begegnung, die Jesus mit ihr am Jakobsbrunnen hat. Und später im Verlauf dieses Gespräches und die Begegnung mit Jesus, die verändert, das ist eines der Schlüssel, Lehren, die in dieser Verkündigung auch heute wichtig ist. Die Begegnung mit Jesus verändert unsere Einstellung oder Meinung über Jesus. Und diese Frau setzt sich dieser Begegnung aus und sie hält es aus, dass Jesus sie anspricht. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du mich um Wasser bitten? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham? Und Jesus verneint diese Frage nicht. Er sagt, das Wasser, was ich gebe, das stillt den ewigen Durst. Ich bin mehr als Abraham, sagt er damit. Und dann ändert sie die Meinung nochmal. Prophet, als Jesus ihr nämlich ihr Leben aufdeckt, ein völlig Unbekannter, sagt ihr, wie ihr Eheleben aussieht? Du bist ein Prophet. Du hast von Gott eine Offenbarung bekommen über mein Leben. Dann sag mir jetzt mal, wer den richtigen Glauben vertritt. Die Juden in Jerusalem oder wir in Samarien, die Israeliten oder die vermischten israelitischen Nachfolger? Und Jesus sagt ihr, ich bin der Messias. Ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Und sie zweifelt immer noch, denn als sie dann in das Dorf geht, sagt sie zu ihren Mitbewohnern der Ortschaft, ob das etwa der Messias sein könnte? Er hat mir alles aufgedeckt, er hat mein Leben, er kennt mich. Und das ist auch eine Lehre für uns. Jesus kennt uns durch und durch, er weiß um unsere Geheimnisse und unsere Vergangenheit, unsere Zukunft auf jeden Fall auch. Und er weiß um uns. Und er will die Begegnung, er sucht die Begegnung mit diesen Menschen, mit uns, mit dir und mit mir. Frau am Jakobsbrunnen, es ändert ihre Meinung. Die Begegnung mit Jesus ändert ihre Meinung. Und diesen Text, den wir gerade gelesen haben aus Lukas 9, die Menschen hatten alle eine Meinung über Jesus. Aber sie machten genauso wie wir heute, auch mit dem Fernsehprogramm, wenn es uns nicht gefällt, dann schalten wir um. Wir suchen irgendwas, was uns gefällt. Auch mit dem Glauben tun wir das. Nee, diese Gemeinde gefällt mir nicht, ich gehe in eine andere. Oder der Pfarrer, der hat so gepredigt, oder der Pastor, oder dies, oder die Musik ist zu laut oder zu leise. Oder wir haben immer welche Gefallenssachen und es geht immer um unser Gefühl, wie wir uns fühlen. Hat der Glaube und die Nachfolge Jesus mit Gefühlen zu tun? Pilatus hatte auch eine Meinung über Jesus. Er fasst sie sogar und er lässt sie niederschreiben. Jesus von Nazareth, König der Juden. König der Juden. Ja, Jesus ist gut für die, die ihn nötig haben. Jesus ist gut für die Alten. Oder Jesus ist gut für die Kinder. Oder Jesus ist gut für die Schwachen, die so eine geistliche Hilfe brauchen. Aber ich brauche es. Die meisten Menschen heutzutage, die schämen sich ja irgendwie anzuerkennen, dass sie Hilfe brauchen. Das im Kleinsten, wenn wir uns verfahren, wenn wir die Straße nicht finden, wir trauen uns ja nicht, unsere Unfähigkeit anzuerkennen, indem wir jemanden fragen. Und in wichtigen Dingen unseres Lebens, die wir nicht meistern können, da versuchen wir es und wir versauen es immer mehr. Wir verkanten uns immer mehr und finden den Weg, den Ausweg nicht. Mit dem Geistlichen, mit der Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus stellt einen Ausschließlichkeitsanspruch. Er ist der einzige Weg zur Ewigkeit, zur Beziehung mit dem Vater. Und wir meinen über Jesus und meinen, und wir schreiben Gott vor, wie er zu sein hat. Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten und wo sich anscheinend nichts verändert, bis auf die Frau im Jakobsbrunnen, und wir lesen später auch über Nikodemus, dass seine Einstellung gegenüber Jesus sich auch geändert hatte. Aber Jesus sagt, okay, jetzt die Meinung der Menschen, wir starten manchmal eben Meinungsumfragen, um zu erfahren, was Sache ist. Aber Jesus geht weiter und fragt, und wer bin ich für dich? Denn das ist das, was wir ja so verallgemeinern, das ist leicht. Ja, viele, um Meinungen zu prägen, viele, die Mehrheit. Aber ist die Mehrheit ausschlaggebend? Wir stehen in Spanien und ihr in Deutschland hier natürlich auch vor einem dicken Problem, was eben, das darf ich gar nicht sagen, das ist politisch nicht korrekt, über die Genderfrage nachzudenken hier. Wir haben auf La Palma Ende dieses Monats ein riesengroßes Festival, das wird das größte Festival, Love Festival, Werbung für die verschiedenen unterschiedlichen Gender, die es jetzt nun inzwischen gibt. Wir wussten alles davor, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren wussten wir überhaupt nicht, was es sowas gibt. Wir dachten immer, es gibt Mann und Frau, so wie Gott sie uns geschaffen hat. Ich denke das immer noch. Aber das darf man ja nicht sagen und noch weniger von der Kanzel. Aber ich bin, also nicht die Gemeinde ist verantwortlich für das, was ich jetzt hier sage, sondern ich bin verantwortlich für das, was ich sage. Und Jesus sagt, deine persönliche Meinung ist gefragt. Wer bin ich für dich? Was siehst du in mir? Paulus kann Jesus, den er zuvor verfolgt hatte, nicht verleugnen. Er sagt, ich kann nicht schweigen von dem, der mich verändert hat. Ich kann nicht schweigen, dieses Evangelium Jesu weiter zu predigen. Ich kann nicht schweigen darüber, weil die Situation ernst ist. Die Lage ist ernst. Jesus sagt nicht den reichen jungen Mann, sagt nicht, okay, dann such einen anderen Lehrer. Es ist egal, Hauptsache du glaubst. Du hast es ja gut gemeint. Der junge Mann ging traurig weg und ich denke, Jesus sah ihm auch traurig nach. So nah, so eine deutliche Antwort, so eine Dringlichkeit und dennoch lehnt er es ab. Ich will dir helfen. Nee, ich komme schon selber zurecht. Ich suche woanders. Wie gehen wir mit Jesus um? Wer ist Jesus für dich? Es gibt keine Ausflüchte. Vor Jesus können wir nicht täuschen, vorgaukeln, dass wir religiös sind. Wir sind viel religiös. Abergläubisch, aber es ist auch religiös. Und wir haben unsere Rituale, alles religiös. Ist es etwa das, was Jesus von den Nachfolgern erwartet? Als Petrus antwortet, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus ihm darauf antwortet, das hat dir der Vater offenbart. Wir können Jesus nur erkennen, wir können Gott nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Und dann würden wir fast sagen, ja gut, einige haben es nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott spielt nicht versteckt mit uns. Wer sich vor Gott versteckt hat, ist der Mensch. Wir versuchen, vor ihm zu fliehen. Jona hat es in dem Schiff versucht. Adam hat versucht, sich zu verstecken. Wir verstecken. Zachäus hat sich versteckt. Wir spielen Versteck mit Gott. Na, ob er uns nicht sieht. Gott will uns begegnen. Und Jesus bittet im hohen priesterlichen Gebet darum auch, dass sie dich kennen, Vater, dass sie leben. Gott kennen ist Leben. Das ist nicht von Tolstoi, das ist die Bibel, schreibt das. Dass sie dich kennen. Ist Leben. Gott kennen ist Leben. Gott will, dass wir ihn kennen. Und wir machen meistens daraus eine religiöse Gewohnheit, Tradition. Und Jesus fragt später, als der Ernst der Nachfolge nochmal konkretisiert wird, und viele aufhören, Jünger Jesu zu sein, aber Jünger nur, weil sie ja mit ihm gingen und sehen wollten, was er tat und hören wollten, was er sagte, aber dem nicht gefolgt sind. Jesus sagte, der ist mein Jünger, der meine Worte hört und tut und in die Tat umsetzt. Ich möchte euch und sie auffordern, nicht nur Hörer Jesu zu sein, sondern Nachfolger Jesu zu werden. Und das ist ganz einfach. Hören und tun. Ab wann wird eine Meinung zu einer Gewissheit? Es muss eine Veränderung geschehen. Von einer Meinung, ich meine über Gott oder ich denke über Gott. Es muss sich ändern. Es muss zu einer Gewissheit. Denn wenn wir meinen, dann können wir handeln und die Handlung auf einer Meinung beruhend vollziehen und dann irgendwann feststellen, das war falsch. Wir können mit unserem Leben und vor allem mit unserem ewigen Leben nicht so spielerisch umgehen und Roulette spielen und meinen, so hoffentlich habe ich auf den richtigen Pferd gesetzt. Die Frau am Jakobsbrunnen verändert ihre Meinung. Warum? Von einem Juden zu einem Lehrer, zum Propheten und später zu dem Messias. Das ist diese Folgerung. Aber warum ändert sie ihre Meinung? Weil sie Jesus begegnet ist. Und weil sie eine Beziehung zu ihm aufbaut. Und weil sie die Begegnung mit dem, die Gegenwart Gottes aushält in ihrem Leben. Unsere Meinung wird zu einer Gewissheit, wenn wir Jesus begegnen. Und diese Begegnung nicht nur flüchtig bleibt, sondern eine Lebenseinstellung wird. Nachfolge bedeutet nachfolgen. Er geht voran und ich folge nach. Ich höre seine Worte und ich verwirkliche sie. Eine Meinung wird zur Gewissheit, wenn ich Jesus begegne und diese Begegnung zu einer Lebenseinstellung wird. Nein, wir können uns entziehen dieser Begegnung, indem wir ihm ausweichen. Wir können uns dieser Begegnung Jesu entziehen, indem wir einfach sagen, nee, das ist mir zu viel. Wir können ihm den Rücken kehren. Das machen die meisten von uns. Ich will das mal so deutlich sagen. Die meisten von denen, die sich Christen nennen, sind Christen wie der reiche Jüngling, der zwar Interesse zeigt, aber wenn es darum geht, in die Tat umzusetzen, was Jesus gesagt hat, Jesus den Rücken kehren. Wenn unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Gesundheit, all das wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen, dann sind wir genauso wie der reiche Jüngling, wie der, der einen Acker kauft oder Ochsen kauft oder heiratet und den Vater beerdigen will, Vorwände, um Jesus nicht nachfolgen zu müssen. Und da müssten wir uns mal prüfen und nachfragen und forschen in unserem Herzen, was wirklich da Priorität ist. Was wiegt mehr, Jesus nachzufolgen oder unser Wohlfühlsystem? Wenn es weh tut, wenn es kostet, wenn es mich Zeit kostet, wenn es Beziehungen kostet, Beziehungen zu Menschen, die uns trennen von Jesus. Was gehst denn da wieder hin in diese Cash? Der Pastor schon mal aufhören, so lange zu reden. Wer ist Jesus für dich? Die einzige gültige Antwort, die Jesus anerkennt, akzeptiert, ist: Du bist der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Und nicht wie Pilatus, der: Du bist der König der Juden, aber nicht meiner. Jesus will dein König sein. Jesus will dein Erlöser sein. Jesus will dein Meister sein, dein Lehrer. Jesus will dein Führer sein, der dich führt durch dieses Leben. Jesus will deine Wahrheit sein, nicht irgendeine, sondern die Wahrheit, dein Weg, dein Leben. Ändere deine Meinung und lass es zu. Suche die Begegnung mit Jesus und in der Begegnung mit Jesus wird deine Meinung geändert, verändert. Jesus will dich aus dem Verlorensein in das Gerettetsein führen. Amen.